SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer im Studio. Guten Abend. Nach drei katastrophalen Landtagswahlen zieht die Doppelspitze der Bundesgrünen Konsequenzen. Sie tritt zurück, dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir auf die Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor den Vereinten Nationen in New York. Und uns beschäftigt der Rückzug der AWO aus der Pflege im Saarland und wie die hiesige Politik darauf reagiert. Alles bis 18 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Abend.
SR-Info.
Große Aufregung heute Vormittag in der deutschen Politik und bei allen Medien. Eine eilig einberufene Pressekonferenz der Grünen kam über die Nachrichtenagenturen und Ticker. Fast genauso schnell verbreitete sich über inoffizielle Kanäle bereits der Inhalt dieser PK. Der Rücktritt der Doppelspitze der Bundesgrünen, Omid Nuripur und Ricarda Lang. Beide sprachen nach den drei katastrophalen Wahlergebnissen im Osten von der tiefsten Krise der Grünen seit Jahrzehnten. Mehr dazu von Dagmar Pepping aus Berlin.
Omid Nuripur wirkte angespannt, ja angefasst, als er gemeinsam mit seiner Co-Vorsitzenden Ricarda Lang in der Parteizentrale vor die Mikrofone trat.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade.
4,1% der Stimmen hatten die Grünen dort bei der Landtagswahl geholt. Raus aus dem Landtag. In Thüringen vor drei Wochen hatte die Partei sogar nur 3,2% der Stimmen geholt. Nur in Sachsen hatten es die Grünen hauchdünn wieder in das Landesparlament geschafft. Zeit, um Verantwortung zu übernehmen, betonte Ricarda Lang.
Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber sie treffen sie aus Überzeugung.
Die 30-Jährige wirkte bei dem kurzen Auftritt deutlich gefasster als Nuripur, als wäre eine Last abgefallen. Lang und Nuripur hatten seit Februar 2022 an der Parteispitze der Grünen gestanden. Als Nachfolger des erfolgreichen Duos Annalena Baerbock und Robert Habeck, die nach der Bundestagswahl Ministerämter übernommen hatten. Habeck, der Vizekanzler der Ampelkoalition, sprach nach dem angekündigten Rückzug von einem großen Dienst an der Partei. Nuripur und Lang machten den Weg frei für einen kraftvollen Neuanfang. Habeck gilt als wahrscheinlicher Kandidat, um die Grünen in die kommende Bundestagswahl zu führen. Auf dem Parteitag im November wolle er eine offene Debatte über die Kandidatur und ein ehrliches Votum in geheimer Wahl, betonte Habeck heute. Dort in Wiesbaden werden die Delegierten auch die neue Parteiführung wählen.
Ich glaube, man muss jetzt in aller Ruhe entscheiden, wer die geeigneten Personen sind, um die Partei aus dieser Krise zu führen,
sagt Anton Hofreiter. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende zollte Nuripur und Lang Respekt für ihre Arbeit und für ihre Entscheidung. Eines sei aber klar.
Selbstverständlich muss sich auch strategisch und inhaltlich einiges ändern.
Aber mit wem? Erste Namen kursieren bereits. Franziska Brandner zum Beispiel, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und enge Habeck-Vertraute. Oder Felix Banatschak, Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls genannt der frühere hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und der Bundestagsfraktionsvize Andreas Audretsch. Die Koalitionspartner in der Ampel reagierten zurückhaltend auf den Paukenschlag bei den Grünen. Die beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken danken für die gute Zusammenarbeit. Man habe stets verlässlich und vertrauensvoll Dinge besprochen und geklärt, hieß es in einem Statement. Ähnlich äußerte sich Christian Lindner. Die Zusammenarbeit mit Lang und Nuripur sei menschlich immer fair gewesen, schrieb der FDP-Chef auf X. Er sei gespannt, ob unter neuer Führung ein neuer Kurs entstehe und welche Auswirkungen diese auf die Regierung habe. Die Oppositionsparteien im Bundestag waren sich nach der Rückzugsankündigung der Grünen Spitze ungewohnt einig. AfD-Co-Chefin Alice Weidel, die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht und CSU-Chef Söder. Sie alle forderten Neuwahlen. Die heutige Entscheidung sage viel über den Zustand der Grünen und der Ampelkoalition im Ganzen aus, sagte Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion.
Das zeigt jedenfalls, dass die Statik der Koalition in ganz schwierigen Verhältnissen ist. Und das kann natürlich sehr gut auch einfach der erste Dominostein sein, der fällt.
Olaf Scholz glaubt das nicht. Der Kanzler habe eng und vertrauensvoll mit Ricarda Lang und Omid Nuripur zusammengearbeitet, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Er bedauert diesen Schritt. Ansonsten gehört das in demokratischen Verfahren immer wieder dazu, dass es Wechsel gibt, auch in dem Führungspersonal von Parteien. Und das hat keinerlei Auswirkungen auf die Koalition.
Da Lang und Nuripur noch bis zum Parteitag im November im Amt seien, sei an der Spitze der Grünen kein Machtvakuum zu befürchten.
Die Grünen-Doppelspitze wird also beim Parteitag im November nicht mehr antreten. Ein Wechsel steht den Grünen damit ins Haus. Aber gehen da eigentlich auch die Richtigen? Also diejenigen, die auch verantwortlich sind für dieses Debakel, in dem sich die Partei offenkundig gerade befindet? Eine Frage, die der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun im SR-Interview beantwortet hat.
Ich würde sagen, sie tragen natürlich mit Verantwortung für die schlechten Wahlergebnisse, weil die Wahlkämpfe auch immer in der Bundesgeschäftsstelle geplant, mitgeplant werden und die beiden Parteivorsitzenden da mit auch eine Rolle gespielt haben. Aber wesentliche Verantwortung für die Niederlagen weder bei der Europawahl noch bei den Landtagswahlen im Osten Deutschlands tragen sie nicht. Sie sind also nicht die Hauptverantwortlichen, wie ich überhaupt sagen würde, dass Personen im Moment weniger das Problem der Grünen sind.
Wenn es also nicht an den Personen liegt, dann bleiben eigentlich nur noch die politischen Inhalte. Brauchen die Grünen also nicht nur neue Vorsitzenden, sondern auch einen inhaltlichen Neustart? Dazu nochmal Uwe Jun.
Man muss sich inhaltlich neu aufstellen. Die Grünen waren immer dann erfolgreich, wenn sie sich pragmatischer gegeben haben, wenn sie moderater waren, wenn man den Eindruck hat, sie machen Schritt für Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit und nicht große Schritte, sondern eher die etwas kleineren Schritte. Dann muss man auch sagen, dass sie ein weiteres Thema brauchen außer Umwelt- und Klimaschutz. Sie versuchen ja, das Thema Sicherheit für sich zu adaptieren. Da haben sie aber bisher noch keine großen Kompetenzwerte. Das scheinen so die notwendigen Schritte der Grünen zu sein, um wieder mehr Akzeptanz bei der Wählerschaft zu gewinnen. Es läuft ja wohl auf den Kanzlerkandidaten oder Spitzenkandidaten Robert Habeck hinaus. Und auch da muss die Partei dann sehen, ob sie sich hinter Habeck einmütig versammelt und ihm auch ein bisschen Freiheit gibt, was den programmatischen Spielraum, den inhaltlichen Spielraum gibt, oder ob sie ihn sehr festlegen will.
Sagte der Politikwissenschaftler an der Universität Trier Uwe Jun im SR-Interview. Wir bleiben auf der Ebene der Bundespolitik und wechseln in den Bundestag. Dort ging die Sitzungswoche heute mit der Regierungsbefragung unter anderem von Finanzminister Christian Lindner von der FDP los. Gerade Lindner als Herr der Zahlen und Finanzen stand ganz besonders im Fokus, auch bei seinen eigenen Parteikollegen und Kolleginnen. Immerhin, die Koalitionspartner vermieden den sonst überhaupt nicht seltenen Streit mit Lindner auf offener Bühne. Aus Berlin berichtet Lothar Lenz.
Es ist sicher keine Übertreibung, wenn man Christian Lindner als Schlüsselfigur bezeichnet für das Fortbestehen der Ampelkoalition. Als Bundesfinanzminister muss Lindner irgendwie einen Haushalt für das kommende Jahr durch den Bundestag bringen und als FDP-Chef die eigenen Reihen zusammenhalten bei der Frage, ob das noch Zweck hat mit dem Regieren oder nicht. Lindner selbst macht im Bundestag deutlich, dass es zumindest kein Spaziergang wird.
Die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land ist absolut unbefriedigend. Seit 10 Jahren verliert unser Land an Wettbewerbsfähigkeit.
Womit auch der Sozialstaat bedroht sei, so der Bundesfinanzminister. Deshalb habe die Koalition ein Wachstumspaket mit mehr als 100 einzelnen Maßnahmen angeschoben. Reformen beim Bürgergeld, Bürokratieabbau, Förderung von privaten Zukunftsinvestitionen. Und falls sich neue Milliardenlücken auftäten, sagt Christian Lindner, müsse eben an anderer Stelle gespart werden. Das will die Opposition im Bundestag genauer wissen. Peter Böhringer, Haushaltsexperte der AfD, vermutet, dass das Bürgergeld für den Bund im nächsten Jahr weitaus teurer wird. Böhringer zitiert Presseberichte.
Dass es 10 Milliarden teurer wird als im Haushaltsentwurf ausgewiesen. Das ist jetzt auch nicht weiter überraschend. Frage aber, kann der Arbeitsminister bei solchen Summen einfach irgendwelche Zahlen im Haushaltsentwurf einreichen?
Was Christian Lindner mit der formalen Bemerkung beantwortet, etliche Haushaltsposten würden der aktuellen Entwicklung angepasst. Deswegen gäbe es ja Wachstumsprognosen und Steuerschätzungen. Breiten Raum in der Regierungsbefragung nimmt das Thema Commerzbank ein. Aus Sicht der Union ist der Bundesregierung der Verkauf eines Teils ihrer Anteile an der Commerzbank völlig entglitten. Denn die italienische UniCredit Bank erwarb das Aktienpaket und sammelt jetzt weitere Anteile, um die Commerzbank zu übernehmen. Der Unionsabgeordnete Michael Meister.
Was ist denn die Strategie der Bundesregierung, den Finanzplatz Deutschland und die Finanzierung des Mittelstandes in Zukunft sicherzustellen?
Christian Lindner bekennt sich zum Finanzplatz Frankfurt und sagt, der Bund habe beim Verkauf der Commerzbank-Aktien keinen Interessenten ausschließen dürfen. Nach dem Bekanntwerden der UniCredit-Pläne aber werde der Bund fürs Erste keine Commerzbank-Aktien mehr verkaufen. Auf Dauer sei es allerdings nicht sinnvoll, dass der Staat Anteile halte an einem Kreditinstitut, das profitabel wirtschafte, sagt Lindner. Natürlich kann so eine Regierungsbefragung auch ein Gradmesser dafür sein, ob der Bundesfinanzminister und FDP-Chef noch das Vertrauen seiner eigenen Koalitionspartner genießt. Kritik von SPD und Grünen kommt aber in den gut anderthalb Stunden im Parlament nicht auf. Die Fragesteller aus den Reihen der Koalitionspartner sind eher Stichwortgeber für Lindner. Michael Schrodi von der SPD zum Beispiel will über das Wachstumspaket wissen.
Welche Effekte versprechen Sie sich durch die Initiative insgesamt und speziell auch durch die darin enthaltenen steuerlichen Impulse?
0,5% mehr Wachstum könne das Ganze schon bringen, antwortet Christian Lindner. Aber diese Hoffnung hat eine kurze Halbwertszeit. Morgen schon wird die Bundesregierung ihre Herbstprojektion zu den wirtschaftlichen Aussichten vorlegen. Und alle Beobachter erwarten, dass die Ampel ihre eigenen Konjunkturerwartungen abermals nach unten korrigieren muss.
Von Berlin wechseln wir nach New York. Dort hat vor gut 1,5 Stunden der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor der UN-Vollversammlung eine Rede gehalten. Zuvor hatte Zelensky bereits auch im UN-Sicherheitsrat gesprochen, äußerst kämpferisch. Er bezweifelte dort etwa, dass Russland sich durch Verhandlungen zu einem Ende des Krieges bewegen lasse und nur zum Frieden gezwungen werden könne. Unser New York-Korrespondent Martin Ganselmeier hat die Rede vor der UN-Vollversammlung für uns verfolgt und mit ihm bin ich jetzt live verbunden. Hallo Martin.
Hallo Florian.
Martin, Zelenskys Wortwahl ist kämpferisch, aber mit der Formulierung zum Frieden zwingen ja trotzdem noch ein Stück weit unscharf. Darunter könnte ja immer noch von diplomatischem Druck bis zum Militäreinsatz gegen Russland im Grunde alles gemeint sein. War das jetzt in der Rede vor der UN-Vollversammlung ähnlich oder ist er da etwas ins Detail gegangen?
Also es gab praktisch zwei Kernbotschaften seiner Rede hier. Das eine war, Wladimir Putin versucht zurzeit alles um die Energieinfrastruktur der Ukraine zu zerstören und das kurz bevor der Winter eintritt. Damit wollte Zelensky natürlich deutlich machen, dass Putin sehr brutal vorgeht und überhaupt kein Interesse an einem Frieden hat. Zelensky ging sogar so weit zu sagen, dass er gehört habe von seinen Geheimdienstmitarbeitern, dass Putin Angriffe auf Atomkraftwerke der Ukraine plant. Also damit wollte Zelensky noch mal so eine Art Warnruf und Weckruf an die Weltgemeinschaft richten, denn hier bei den Vereinten Nationen in New York spielt eigentlich das Thema Ukraine nicht mehr die große Rolle. Und es gab eine zweite wichtige Botschaft, das war, dass die chinesisch-brasilianische Friedensinitiative, die ja nur darauf beruht, dass sich beide Seiten zurückziehen und dass man es so belässt, wie es jetzt ist, dass man die nicht unterstützen kann, sondern ein Frieden kann nur sein, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird, also dass die Ukraine ihre Gebiete wieder zurückkriegt.
Er hatte ja vor seiner Reise in die USA der ukrainische Präsident auch diesen Siegesplan angekündigt, auf dessen Inhalt eigentlich immer noch alle warten. Ist das Wort nochmal gefallen? Ist er darauf auch etwas eingegangen?
Nein, mit keinem Wort. Das war auch nicht zu erwarten. Er will das ja erstmal mit US-Präsident Biden im Weißen Haus besprechen. Was wir so gehört haben aus unterschiedlichen Quellen, deutet sich so ein bisschen an, in welche Richtung das geht. Also Zelensky möchte Garantien haben, dass nach einem möglichen Waffenstillstand Russland nicht nach 2-3 Jahren wieder angreift. Wie kann man das haben, indem man zum einen die Aussicht bekommt, NATO-Mitglied zu werden und zum zweiten natürlich Waffenkapazitäten bekommt, die Russland fürchten muss. Und da geht es ihm ja darum, dass er weitreichende Waffen bekommt. Olaf Scholz hat das für Deutschland ja schon ausgeschlossen, aber vielleicht lässt sich US-Präsident Biden da ja überstimmen.
Gab es denn schon Reaktionen auf Zelenskys Rede?
Also es gibt natürlich eine sehr demonstrative Reaktion des russischen UN-Botschafters, der in sein Handy schaute während der Rede, der sich hinterher sehr spöttisch äußerte und sagte, die Ukraine stehe ohnehin kurz vor dem Kollaps. Also Russland nimmt das im Moment nicht ernst, zeigt aber auch, wie wenig Interesse Russland im Moment hat, überhaupt auf Friedensgespräche einzugehen.
Informationen live aus New York von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier. Vielen Dank. Sirenengeheul, also der Alarm vor Luftangriffen, ist für die Bewohner Tel Avivs mittlerweile oder schon wesentlich länger trauriger Alltag. Allerdings war es heute Morgen das erste Mal, dass die Hisbollah-Miliz direkt auf Tel Aviv gezielt hat. Mit einer Boden-zu-Boden-Rakete, wie das israelische Militär im Nachhinein mitgeteilt hat. Am Nachmittag gab die Armee dann bekannt, sie ziehe jetzt neue Reservisten für Operationen im Norden ein. Auch von der Vorbereitung auf eine mögliche Bodenoffensive im Libanon ist die Rede, auch wenn eine letztliche Entscheidung darüber bisher aussteht. Mehr von Bettina Meyer.
Die Bewohner Tel Avivs wachen mit Sirenengeheul auf, am Himmel weiße Streifen. Die Armee habe erstmals eine Boden-zu-Boden-Rakete der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon über dem Großraum Tel Aviv abgefangen, bestätigt ein Militärsprecher. Wer es nicht wahrhaben will, dass nun eine neue Phase des Krieges begonnen hat, kann es selbst sehen und hören. Hanna Wolf ging morgens am Strand in Tel Aviv spazieren. Es ist nicht das erste Mal, dass wir morgens um 6.30 Uhr überrascht werden. Ich war nicht hysterisch oder so. Wir sind in einen Schutzraum gegangen. Jetzt laufe ich wieder am Strand lang. Die Stadt ist wieder zum Leben erwacht, wie wir Israelis. Wir stehen einfach wieder auf. Während sich das Leben in Tel Aviv normalisiert, fliegt die israelische Luftwaffe den ganzen Tag Angriffe im Libanon. Es folgt Raketenbeschuss der Hisbollah. Stündlich heulen die Sirenen im Norden Israels auf. Immer tiefer ins Landesinnere zielen die Attacken auf beiden Seiten. Die Menschen in Israels Norden sind in ständiger Alarmbereitschaft. In der 40.000 Einwohnerstadt Zvad tobt am Himmel eine regelrechte Schlacht. Dutzende Raketen der Hisbollah werden abgefangen. Eine trifft ein Altersheim. Anwohner Juri Fliegelmann wohnt gegenüber. Wir hörten den Alarm, eine riesige Explosion. Teile fielen auf unser Dach. Ein Fenster ist uns entgegengekommen und andere Teile.
Some other small parts.
Niemand wurde verletzt, weil keiner im Altersheim war. Reines Glück, sagt Fliegelmann. Die Menschen in diesem Teil von Zvad haben keinen Schutzbunker in ihren Häusern, sind den stärker werdenden Angriffen ausgesetzt. Viele hier wollen ein Ende des Krieges, wenn nötig mit mehr Militärgewalt, möglicherweise auch mit einer Bodenoffensive. Die hatte es im zweiten Libanon-Krieg 2006 gegeben. Dazu der Oberbefehlshaber des Nordkommandos der israelischen Armee, Uri Gordon. Wir treten in eine neue Phase der Operation Nordpfeile ein. Sie hat mit einem beträchtlichen Schlag gegen die Hisbollah begonnen, Kommandeure und Mitglieder getroffen. Jetzt müssen wir die Sicherheitslage ändern. Wir müssen sehr stark auf eine Bodenoffensive vorbereitet sein. Eine Invasion mit Bodentruppen im Libanon. Geübt hat das die israelische Armee bereits. Am Nachmittag teilte das Militär mit, die Armee ziehe weitere Reservisten für Einsätze im Norden ein. Dies werde die Bedingungen schaffen, dass die Einwohner im Grenzgebiet wieder in ihre Häuser zurückkehren können, hieß es weiter.
Damit ist es 17.47 Uhr in der SR-Infobilanz am Abend. Wir hören gleich mehr zum Bericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Zuvor hat Tanja Philipp Murer die Nachrichten für Sie.
Die EU-Staaten haben für einen schnelleren Abschuss von Wölfen gestimmt. Nach Diplomatenangaben ist vorgesehen, dass der Schutzstatus des Wolfs von streng geschützt auf geschützt gesenkt werden soll. Bislang dürfen Wölfe in der EU nur abgeschossen werden, wenn sie sich auffällig verhalten und eine Gefahr für den Menschen und Weidetiere darstellen. Die Entscheidung wurde mit der Stimme Deutschlands getroffen. Bundesumweltministerin Lemke hatte ihren Widerstand zuvor aufgegeben. Sie sagte, die Bestandszahlen des Wolfes hätten sich so entwickelt, dass ein schnellerer Abschuss von Wölfen verantwortbar sei. Die Verbraucher in Deutschland werden ab dem kommenden Jahr mehr Geld für Briefe und Pakete der Deutschen Post zahlen müssen. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, räumt sie dem Konzern für Erhöhungen der Briefpreise einen Spielraum von im Schnitt 10,48% ein. Damit könnte der Preis für den Standardbrief von derzeit 85 Cent auf 1 Euro steigen. Den Angaben zufolge sollen Privatkunden bei Paketen durchschnittlich 7,21% mehr zahlen. Die Post muss jetzt entscheiden, wie sie die Spielräume bei den einzelnen Produktgruppen nutzt. Die Stadt Neunkirchen hat vom Land rund 195.000 Euro zur Beseitigung der Schäden des Pfingsthochwassers erhalten. Das teilte Bürgermeisterin Lea Hensler mit. Durch das Hochwasser sei bei den städtischen Einrichtungen ein Schaden von fast 1,7 Millionen Euro entstanden. So sei unter anderem der Fröbel-Kindergarten in Wiebelskirchen zerstört worden. Vom Bund erhalten die Hochwasserbetroffenen im Saarland keine finanziellen Hilfen. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der saarländischen Bundestagsabgeordneten Schön hervor. Bei ihren Geschäften im Saarland sieht die Sparkassenfinanzgruppe eine leicht positive Entwicklung. Zwar zeige sich bei den Unternehmen eine schwächere Nachfrage, aber vor allem bei Baufinanzierungen habe es in der ersten Hälfte des Jahres einen deutlichen Zuwachs gegeben. Nach Angaben der Finanzgruppe gab es hier ein Plus von 44%. Auch das allgemeine Geschäft mit neuen Krediten entwickelte sich gut. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr neue Kredite in Höhe von 1,8 Milliarden Euro vergeben. Zusammen mit der Saar-LB, der LBS und den Saarlandversicherungen beschäftigen die 6 saarländischen Sparkassen zurzeit rund 4.400 Mitarbeiter.
SR Info.
Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat heute seinen Jahresbericht 2024 vorgestellt. Dieser trägt den Titel Ost und West, frei, vereint und unvollkommen. Er beleuchtet die Lage in den ostdeutschen Bundesländern aus unterschiedlichen Perspektiven. Außerdem werden ausgewählte Vorhaben der Bundesregierung mit Bezug auf Ostdeutschland darin thematisiert. 2022 erschien der Bericht des Ostbeauftragten erstmals und gerade nach den vergangenen Wahlen im Osten dürfte dieser Bericht durchaus mit Spannung erwartet worden sein. Tim Aßmann berichtet.
Frei, vereint, unvollkommen. So sieht Carsten Schneider Deutschland rund 35 Jahre nach dem Mauerfall. Für den Ostbeauftragten der Bundesregierung ergibt sich das Bild einer deutsch-deutschen Gesellschaft, die in ihrem Miteinander und im gemeinsamen Gestalten des Landes fortgeschrittener sei als oft bemerkt. Unterschiede zwischen Ost und West gibt es weiterhin, bei der Lebenserwartung, beim Durchschnittseinkommen und, trotz des Wachstums der vergangenen Jahre, auch bei der Wirtschaftskraft. Schneider sprach von Unterschieden, die nicht hinnehmbar seien.
Zum einen die immer noch geringeren Vermögen, die insbesondere dazu führen, dass in Krisen man besonders in Ostdeutschland sensibel ist, weil eher Rücklagen fehlen, Wohneigentum seltener ist. Zweiter wichtiger Punkt, in der Wirtschaft sind nur 4% der Positionen, die entscheiden, durch Ostdeutsche besetzt. 20% der Bevölkerung in Deutschland sind Ostdeutsch.
Die Wahlerfolge der AfD bei den letzten 3 Landtagswahlen schaden aus Sicht von Carsten Schneider dem Image von Ostdeutschland. Er fürchtet, dass die Bereitschaft von Westdeutschen in den Osten umzuziehen sinkt und dass Investoren abgeschreckt werden. Enthalten im Bericht des Ostbeauftragten ist auch eine Umfrage zur Sicht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Viele Befragten vermissen dabei ein Wir-Gefühl im Land, finden Zusammenhalt und Mitgefühl nicht besonders ausgeprägt. In Ostdeutschland empfinden das mehr Menschen so als im Westen.
Der Volkswagen-Konzern steckt in der Krise. Zu wenige verkaufte Autos und damit die Schlussfolgerung zu wenig Gewinn. Die Lage ist in den Augen des Managements so ernst, dass erstmals seit 30 Jahren die Beschäftigungsgarantie für die Belegschaft beendet wurde. Betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen schließt das Unternehmen nicht mehr aus. Eine markante Wende in der Firmenhistorie. Und all das keine allzu guten Vorzeichen für die Tarifverhandlungen, die heute in Hannover gestartet sind. Johannes Koch hat den Auftakt der Gespräche begleitet.
Wir sind hier! Wir sind laut! Einmal uns die Zukunft!
Rund 3000 VW-Mitarbeitende und Gewerkschaftler sind zum Tagungsort in Hannover gekommen. Fahnen, große Banner, Trommeln und immer wieder Pyrotechnik. Wer hier nachfragt, merkt schnell, die Belegschaft von VW, sie ist wütend.
Naja, es war irgendwo ein Stück weit absehbar, dass gespart werden muss, aber ja, nicht immer auf Kosten auf den Kleinen. Vielleicht mal oben anfangen.
Weil wenn es Volkswagen nicht mehr gut geht, dann geht es der Region eben auch nicht gut.
Weil man hat immer gedacht, ja, Beschäftigungssicherung ist bis 2029 gesichert. Man braucht sich keine Sorgen machen. Man kann sich auch Gedanken drum machen, ob vielleicht die Kinder hier noch arbeiten. Aber jetzt mit dieser Situation und mit dieser Lage hat sich quasi alles geändert. Die Karten liegen jetzt quasi komplett neu auf dem Tisch, kann man sagen.
Für VW soll Arne Maiswinkel die Verhandlungen führen. Er tritt schon vor die Kameras, da wird draußen noch die Bühne für die Kundgebung der Gewerkschaft aufgebaut.
Die Situation ist ernst. Volkswagen
steht zur Industriearbeit und zu den Industriearbeitsplätzen in Deutschland. Voraussetzung dafür ist aber eine starke Wettbewerbsfähigkeit. Hierfür müssen wir Produktivität steigern und auch die Kosten senken, damit wir unsere Investitionen für die Zukunft selbst finanzieren können.
Wie ernst die Lage aus Sicht des Unternehmens ist, zeigt eine Aktion von gestern. In gleich mehreren Standorten hatte die Unternehmensführung mit Flugblättern um Zugeständnisse geworben. Doch das kommt wohl nur bei wenigen gut an. Der Platz vor dem Tagungszentrum ist inzwischen so voll, dass nicht mehr alle, die gekommen sind, draufpassen. Auf der Bühne steht Thorsten Gröger, Verhandlungsführer der IG Metall.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein guter Schäfer, der passt auf seine Schafherde auf und hält sie zusammen. Volkswagens Schäfer droht damit, ihnen das Fell vom Leib zu reißen und sie dann im Orkan vor die Tür zu setzen.
Gemeint ist VWs Markenchef Thomas Schäfer. Werksschließungen und Massenentlassungen sind mit der Gewerkschaft nicht zu machen. Ganz im Gegenteil, die IG Metall fordert 7% mehr Lohn. Das sei keinesfalls überzogen, sagt Daniela Cavallo, Betriebsratsvorsitzende von VW.
Wir sehen ja ganz genau, wie die Konjunktur aussieht, wie auch die Produktivität im vergangenen Jahr sich entwickelt hat. Und insofern ist es absolut legitim.
Zu den Forderungen der Belegschaft heißt es heute vom VW-Verhandlungsführer vorab nur:
Das werden wir nachher in der Verhandlung besprechen. Vielen Dank.
Für Gewerkschaft und Betriebsrat ist klar, VW sei heute am Zug, die Lage erstmal zu erklären. Diese Tarifgespräche, sie werden kompliziert. So weit lagen Gewerkschaft und Unternehmen lange nicht mehr auseinander.
Und damit sind wir im Saarland angekommen. Vergangene Woche hatte die Arbeiterwohlfahrt angekündigt, ihr Seniorenheim in Elversberg zu schließen. Und nicht nur das, auch das Angebot im ambulanten Pflegedienst will die AWO einstampfen. Begründet wird das damit, dass dieser Bereich immer im Minus liegt, die Kosten also die Einnahmen übersteigen. Diese Entscheidung wurde heute im Gesundheitsausschuss des Landtages heiß diskutiert. SR-Info-Reporterin Sabine Wachs ist vor Ort und die Sitzung ist erst kürzlich zu Ende gegangen. Aber die AWO, die war gar nicht da. Was war da also los?
Genau, das ist richtig. Die Arbeiterwohlfahrt war zu zwei Tagesordnungspunkten geladen. Einmal zum Seniorenheim in Elversberg und dann zu den ambulanten Pflegediensten. Die beiden Sozialstationen Süd- und Nordsaarland, die werden Ende des Jahres geschlossen und die mobile Pflege von der AWO wird dann eingestellt. Die AWO hatte heute zeitgleich mit der Sitzung des Gesundheitsausschusses ihre reguläre Betriebsversammlung, keine außerordentliche, wohl bemerkt. Und dass kein Vertreter der AWO gekommen war, hat hier im Ausschuss schon verärgert, und zwar auch ganz explizit den Ausschussvorsitzenden Hermann Schaar von der CDU.
Ich habe heute schon im Ausschuss deutlich gesagt, dass das ein großer Affront ist. Wir sehr enttäuscht sind. Es ist zwar heute eine Betriebsversammlung, aber ich hätte erwartet, dass Herr Nieser bei mir als Ausschussvorsitzenden angerufen hätte. Und wir haben aber heute klar und deutlich schon festgelegt, die AWO wird in die nächste Ausschusssitzung nochmal eingeladen, weil es nützt ja nichts, dass wir im Nebel stochern und nichts erfahren. Wir müssen dringend Informationen haben.
Denn die Kommunikation läuft schlecht, sagt der Ausschussvorsitzende. Man sei als Gesundheitsausschuss eben nicht informiert worden. Die Schließung der Sozialstation, davon habe der Ausschussvorsitzende über die Berichterstattung bei uns im Saarländischen Rundfunk erfahren. Und nicht nur Hermann Schaaf kritisiert, auch der Pflegebeauftragte Jürgen Bender, der sagt, das Kommunikationsverhalten der AWO, das ginge so nicht. Er war erst gestern zu einem Gespräch bei der AWO eingeladen worden.
In erster Linie war es so, dieses Gespräch hat viel zu spät stattgefunden. Es war wohl eine Reaktion auf die Einladung für heute. Sie haben in der Einladung gesehen, dass ich sprechen soll. Und es ging schon um die Kommunikation, die ich beanstandet habe. Man hat sich einen guten Sack voll Asche übers Haupt gestreut. In der Sache selbst werden wir im Gespräch bleiben.
Denn Bender kritisiert auch, dass die AWO eventuell die Prioritäten nicht richtig setzt. Im Vergleich gerade auch zu anderen kirchlichen Trägern, sagt er. Denn die halten die mobile Pflege immer noch vor, finanzieren sie auch weiter. Und Bender fordert auf der anderen Seite aber auch bei der mobilen Pflege, gerade die Krankenkassen müssten da mehr in die Pflicht genommen werden. Denn auch wenn die AWO-Sozialstationen im Saarland nicht der ganz große Player in der mobilen Pflege ist oder sind, reden wir insgesamt von 5.000 Menschen allein im Regionalverband Saarbrücken und von 1400 bis 1600 Menschen im Landkreis St. Wendel, die ambulant gepflegt werden, generell. Das sind Zahlen des Pflegebeauftragten. Und wenn da jetzt dann ein Träger wegfällt, wie es mit der AWO gerade passiert, dann verlagert sich das natürlich auf die anderen und auch teils in Heime, sagt der Pflegebeauftragte Bender. Und er und auch Gesundheitsminister Magnus Jung von der SPD, die fürchten da, ja, dass es zu Überlastungen kommen könnte. Und sie sorgen sich vor allem auch um die mobile Pflege, die ambulante Pflege, gerade auch im ländlichen Raum. Das wird sich so schnell nicht klären. Zur nächsten Sitzung des Gesundheitsausschusses soll die AWO dann aber noch einmal vorgeladen werden.
Informationen von SR-Info-Reporterin Sabine Wachs zur Sitzung des Gesundheitsausschusses zur AWO-Situation im Saarland. Und damit schauen wir noch aufs Wetter. Heute Nacht gibt's kräftigen Dauerregen bei 15 bis 12 Grad. Morgen wird's dann stark bewölkt. Zum Nachmittag und Abend hin sitzt dann auch immer wieder Dauerregen ein, maximal 15 bis 19 Grad. Und am Freitag gibt's dann auch immer wieder mal durchziehende Schauer und es kühlt leicht ab bei 13 bis 17 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Florian Mayer im Studio. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weiter geht's hier mit der SR2-Abendmusik. Dazu begrüßt Sie gleich mein Kollege Chris Ignazi. Tschüss.